einfach geht's manchmal. Also, ihr seht was. Ja, Jesus Christus, mach du unsere Herzen jetzt weit und offen für das, was du uns zu sagen hast, dass wir nachdenken über das, was wir tun, was wir auch heute tun, besonders wenn wir Aaron und Eden segnen. Amen. Ich habe noch niemals euch so munter gesehen und eure Blicke so lebhaft. Fröhlich kommt ihr und heiter. Man sieht, ihr habt die Gaben unter die Armen verteilt und ihren Segen empfangen. So schreibt es Johann Wolfgang von Goethe in seinem Epos Hermann und Dorothea. Segen. Segen ist was, das kommt in unserem alltäglichen Sprachgebrauch gar nicht so selten vor. Regen bringt Segen, sonst wächst nichts. Zurzeit haben wir reichlich Segen. Ja, also manchmal gibt es dann auch ein zu viel. Jetzt an Regen, nicht an Segen. Und hat seine Grenzen. Aber du kannst für jemanden zum Segen werden. Oder jemand oder etwas ist dir zum Segen geworden. Wir kennen auch die Redewendung, wenn ein junges Paar oder überhaupt ein Paar heiratet, aber ich würde es jetzt zu meinen Kindern sagen, ihr habt meinen Segen. Und jeder Gottesdienst, zumindest so ziemlich alle, die ich kenne, enden mit einem Segen. Egal wo und wie, Segen ist etwas überaus Positives. Also das Gegenüber von Fluch, ja. Doch wenn wir von Segen reden, wovon reden wir da eigentlich? Und warum segnen wir? Zwei Punkte möchte ich mit euch angucken dazu. Das eine, was sagt eigentlich die Bibel so ein bisschen dazu? Also so ein paar Punkte habe ich rausgesucht über Segen. Und dann das zweite, was geschieht eigentlich, wenn wir segnen? Segen in der Bibel. Auch da begegnet uns das vielfältig. Väter segnen ihre Kinder. Wenn wir reinschauen, ganz im Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, im Buch der Genesis, dann lesen wir, dass Isaak seine Söhne Jakob und Esau segnet. Eigentlich möchte er den Ältesten, also den Esau, segnen und gibt ihm einen Auftrag. Pass auf, ich sterbe bald. Geh mal raus, jage mir ein Wild und bereite es so zu, wie ich es mag. Esau macht sich auf den Weg. Die Mutter, die Rebekka, die hört das und sie möchte gern, dass der Jakob gesegnet wird. Da liegt auch eine Verheißung und so weiter drauf. Aber auf jeden Fall, sie spinnt eine Intrige und bereitet ein Lamm so, dass es schmeckt wie Wild, so wie es der Papa mag. Er ist ja blind, sehen tut er nichts mehr. Und zieht ihm die Kleider vom Esau an, macht noch ein bisschen was auf die Arme, da weil der Esau wohl recht rauer Typ war, auch stark behaart und der Jakob war eher so ein Milchbubi, macht ihm also ein bisschen Fell auf die Arme und so erschleicht sich Jakob den Segen, der eigentlich für Esau gedacht war. Der Isaak, der lässt sich täuschen. Und als später der Esau kommt, ist kein Segen mehr für ihn da. Da heißt es, wenn man da reinguckt in den Bibeltext, ich habe alles gegessen und ich habe ihn, also Jakob, gesegnet, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen. Herr Vater, hast du nicht auch noch einen Segen für mich? Nein, dein Bruder hat dich betrogen und um den Segen gebracht. Was dann Isaak für seinen Sohn Esau einen Segen übrig hat, ist schon fast mehr ein Fluch. Ja, wo Jakob den Segen bekommt, du wirst fette Felder haben, reiche Ernte, deine Ernte wird mager sein, du wirst deinem Bruder untertan sein. Eine ganz ähnliche Geschichte lesen wir dann in ein paar Kapitel später, als der Jakob seine Söhne segnet. Auch da ist der 12 gehabt, als da gibt es den Hauptsegen für den einen, nämlich für den vierten. Warum, müssen wir jetzt nicht erörtern. Das Zepter wird nicht von Juda weichen. Und seine Brüder sollen ihm untertan sein. Für die Brüder, wenn überhaupt, fällt deutlich weniger ab. Wir lesen bei den Erzvätern von Segen, doch es ist ein menschlicher Segen, gesprochen vom Oberhaupt der Familie, ja, auch mit einer gewissen Vollmacht, wäre jetzt auch nochmal ein Thema, Vollmacht des Familienoberhaupts. Er hat die Macht zu segnen und sein Segen hat auch Gewicht. Ja, also Jakob sagt, ihr sollt wissen, was die Zukunft für euch bereithält. Ja, also da ist auch eine gewisse Prophetie, spielt da mit rein. Aber es ist kein göttlicher Segen in dem Sinne, sondern es ist der Segen des Vaters an den Sohn. Und es zeigt sich daran, dass dieser Segen nur einmal zu vergeben ist. Wenn er gesprochen ist, ist für die anderen nichts mehr da. So hat Jakob den Erstgeburtssegen bekommen und für Esau ist nichts mehr übrig. Das ist nicht das, was wir für Aaron und Eden heute wollen. Ja, das ist bloß am Rande. So, das Zweite ist jetzt, Gott selbst segnet. Wenn man reinschaut in der Bibel, dann heißt zum Beispiel zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das sagt Gott direkt zu Abraham. Und dieser Segen geht dann auf Isaak und auf Jakob und die nachfolgenden Generationen über. Aber dieser Segen, der ist nicht so exklusiv wie der Segen für Jakob oder für Juda. Er ist nicht ausgesprochen und dann ist für die anderen nichts mehr da. Ich möchte euch zeigen, warum. Jakob hat ja zwei Söhne. Also eigentlich hat er erstmal gar keinen. Was? Ach, Isaak, entschuldige, Abraham. Man sollte lesen. So, also Moment, nochmal. Abraham, steht auch da, Abraham hat eigentlich ja keine Kinder. Sarah oder Abraham, irgendeiner ist unfruchtbar. Auf jeden Fall, sie bekommen keine Kinder. Und dann ist diese Geschichte mit der Hagar, dass sie mit der Sklavin ein Kind zeugen. Und der Abraham bittet Gott und sagt, nimm doch den Ismael als meinen Sohn an und führ deinen Bund mit ihm weiter und segne ihn. Gott sagt, nö. Nein, Sarah wird einen Sohn bekommen mit 80. Gib ihm den Namen Isaak und mit ihm werde ich meinen Bund aufrechterhalten. Aber deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ja, ich werde ihn segnen und ihm unzählige Nachkommen schenken. 12 Fürsten sollen von ihm abstammen und er wird der Stammvater eines großen Volkes werden. Und hier wird ein Unterschied deutlich zwischen dem Segen, den die Erzväter gesprochen haben und dem Segen, den Gott hier dem Abraham gibt, beziehungsweise seinem Sohn. Gott hat nicht nur einen Segen. Er segnet Isaak, der hier erst noch geboren werden muss, und er segnet Ismael. Und er segnet sie gleichwertig. Der Unterschied ist, mit Isaak schließe ich meinen Bund, nicht mit Ismael. Aber gesegnet sind beide. Gottes Herz und Gottes Güte ist so weit und seine Möglichkeit so groß, dass sein Segen nicht beschränkt ist oder verbraucht ist, wenn er einmal gesegnet hat. Soweit der Unterschied, wenn wir in die Bibel reinschauen und über Segen lesen. Es ist aber ja so wie wir hier sitzen, dass Gott eher selten direkt zu uns redet und uns eine persönliche Zusage gibt. Das gibt's. Aber auch in der Bibel ist es nicht Alltag, dass Gott ständig zu den Leuten redet. Wenn ihr euch mal die Zeiträume anguckt, wo Dinge passieren, dann merkt man sowas. Und deswegen wurde schon in frühesten Zeiten der Segen durch andere zugesprochen. Nämlich durch die Priester. Und das erste Zeugnis, was wir davon überhaupt lesen, lesen wir dann im Buch der Genesis, also 1. Mose, ziemlich am Anfang, da kommt ein Priester, kommt der Abraham, ich habe es heute mit den Namen, der Abraham vorbei an Jerusalem, damalig in Salem, und da heraus kommt ein Priester Gottes namens Melchisedek, und der sagt zu Abraham: Der höchste Gott, der Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen. Und der bekannteste Segen, das kommt ein bisschen später, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie, also der Aaron, der Bruder Mose und seine Söhne, meinen Namen auf die Israeliten legen und sie segnen. Dass ich sie segne. Also der Priester legt den Segen auf jemanden. Der Segnende selbst ist aber Gott. Jetzt sind auch wir nicht Aaron und seine Söhne. Wir sind auch das Volk Israel. Und da ist also die Frage, warum nehmen wir es uns heraus zu segnen? Martin Luther nennt es das Priestertum der Gläubigen. Ja, zur Zeit des Alten Testaments war der Priester der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Mit Jesus beginnt etwas völlig Neues. Da ist kein Mittler mehr notwendig zwischen Gott und Mensch, außer Jesus selbst. Jeder kann sich direkt an Gott wenden. Im Neuen Testament finden wir das so ausgedrückt: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und zweiter, es gibt noch mehr: Er liebt uns und hat uns sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Im Neuen Testament werden also alle, die an Jesus glauben, angesprochen als Priester Gottes. Da ist nicht mehr der eine Priester, der die Aufgabe übernimmt und den Bezug zu Gott hat und ihn für die anderen herstellt, sondern alle haben dieselbe Möglichkeit. Warum die Kirche dann Strukturen eingeführt hat, die eher aus dem Alten Testament stammt, hat viele Hintergründe. Und im Laufe der Jahrhunderte, es ist ja schon eine Weile her, dass Jesus auf dieser Welt war, hat sich da auch vieles verändert. Aber wir dürfen uns auf das Neue Testament berufen und demnach sind wir Priester Gottes. Und ein Priester hat die Vollmacht zu segnen. Also Segen jemandem zuzusprechen. Da möchte ich nur ganz kurz noch auf einen Unterschied hinweisen: Segensbitte und Segenszuspruch. Der Abraham bittet Gott um den Segen für den Ismael und Gott hat dem entsprochen. Und oft erbitten auch wir von Gott einen Segen. Segen erbitten ist dann vor allem dran, wenn ich zum Beispiel für mich bitte. Ich kann mir den Segen ja selbst schlecht zusprechen. Ja, genauso wenig, wie ich mich selber taufen kann. Es gibt zwar immer mal wieder, aber das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und natürlich kann ich für eine Gruppe oder Gemeinde den Segen Gottes erbitten. Aber als Jünger Jesu und als Priester Gottes haben wir die Vollmacht, uns gegenseitig und anderen den Segen Gottes zuzusprechen. Wir bitten nicht, sondern wir handeln im Auftrag Gottes. Und hier nimmt derjenige, der segnet, seine Gotteskindschaft, das Erbe, den er hat, ja, wir haben es gerade in der Offenbarung hier gelesen, ja, Anteil an seiner Herrschaft, in Anspruch und spricht dem anderen den Segen zu. Dahinter steht die Vollmacht, die Gott uns gibt. Jetzt müssen wir aufpassen, mit diesem Zuspruch ist auch eine Verantwortung verbunden, denn was ich zuspreche, das hat Gewicht. Der Segnende trägt die Verantwortung dafür, was er im Namen Gottes zusagt. Und da sollte man genau überlegen, was man sagt. Ich kenne das vor allem von persönlichen Segnungen, wie wir es zum Beispiel bei der Zeltstadt oder früheren Segnungsgottesdiensten, in denen ich öfters mal war, dass vorne mehrere Zweierteams stehen und nach der Predigt, während des Lobpreises, kann man noch vorne vorkommen, sich segnen lassen. Mit einem konkreten Anliegen oder einfach so. Ich mache das sehr gern. Gerade im Zweierteam zusammen zu hören, was ist für den Menschen dran und was können wir ihm zusagen. Wir sprechen hier im Hören auf Gott einen persönlichen Segen. Und darin liegt, wie gesagt, eine hohe Verantwortung. Warum, das schauen wir uns jetzt an, weil was geschieht eigentlich, wenn wir segnen? Wir glauben und bekennen, dass Gott gut ist. Deswegen haben wir dieses Lied gerade gesungen. Ja, Gott ist gut, wir singen laut, ja, Gott ist gut. Er meint es nicht nur gut, sondern Gott ist von Grund auf gut. Und auch alles, was er tut. Dennoch wissen wir, dass in unserem Leben und dieser Welt eine Menge schiefläuft. Das hat aber nichts mit Gott zu tun. Ja, das wäre dann eine Predigt extra. Ja, also diese sogenannte Theodizee-Frage, die ist im Grundansatz schon falsch. Ja, also die Frage, warum lässt Gott das zu? Die Grundfrage ist falsch. Gott will alles Gute für dich. Und das Gute, das Beste, was er für dich will, ist, dass du gerettet wirst. Nicht, dass du ein angenehmes Leben hast. Das sagt die Bibel nirgendwo zu. Ja, dazu sind diese Figürchen, die man sich geschnitzt hat und in den Schrank gestellt hat. Ja, der ist jetzt gut, da hat es für eine gute Ernte und der ist gut, dass ich nicht absauf. Der ist gut für zu viel Regen und der ist gut für zu wenig Regen. Das ist Götzendienst. Das Gute, was Gott möchte, ist, dass wir in Beziehung mit ihm kommen. Damit wir verstehen, was uns von Gott trennt und was er tut, um diese Trennung zu überwinden. Es ist Gottes erklärter Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Und das ist der Kern christlicher Botschaft. Und dafür tut er alles. Gott ist gut. Und sie sind auch die Gedanken Gottes für uns, für dich und für mich gut. Beispiel aus der Bibel, Jeremia, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Da kommt es schon raus. Es ist nicht alles Gold, eitel Sonnenschein, was läuft. Aber mit meinen Gedanken möchte ich dir Hoffnung geben. Und dann wahrscheinlich einer der berühmtesten, das sind jetzt auch nur zwei Beispiele aus der Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sind Gottes Gedanken für und über dich. Wir lesen das, wir wissen das eventuell auch, aber das tröstende und helfende Wort, kann ich mir nicht selber zusprechen. Und in der Gemeinschaft der Christen haben wir das Recht, uns die guten Gedanken Gottes gegenseitig zuzusprechen. Und das ist der Kern von Segen. Segen ist, Gottes gute Gedanken über dem anderen auszusprechen. Das kann durch einen Bibelvers sein, ein Bibelwort, oder eine individuelle Zusage, die der Segnende im Hören auf Gott für eine Person empfängt. Ich habe es bestimmt schon mal erzählt. Ganz bestimmt. Ein Jahr bevor ich nach Heimboldshausen kam, war ich auf einer Konferenz und hatte mich angemeldet für ein Seminar Hörendes Gebet. Das Ganze war aber kein Seminar im eigentlichen Sinn, sondern ich saß in einem Raum mit 5 völlig fremden Personen, wirklich Personen, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und die mich auch nicht. Es wurde auch nicht viel geredet, nicht viel vorgestellt, nicht viel erzählt, so, ah, wer bist du? Also Namen haben wir ausgetauscht. Wie ist dein Lebenslauf? Sondern die haben sich mit mir hingesetzt und 20 Minuten gehört, was Gott mir zu sagen hat. Wir saßen einfach 20 Minuten schweigend da. Und in der nächsten halben Stunde haben die mir erzählt, was sie über mich von Gott gehört haben. Haben es mir gesagt und aufgeschrieben, da waren Bibelverse dabei, da waren Deutungen dabei. Der Zettel hängt heute noch über meinem Schreibtisch. Ich konnte damals nicht mit allem etwas anfangen. Ich habe am Donnerstag bei der Vorbereitung den Zettel zur Rate gezogen. Ihr wisst gerade, in welcher Situation ich bin, also Gabi und ich sind. Und da stehen Dinge drauf, die meine Situation genau jetzt betreffen. Da steht was von nicht aufgeben, ja, auf Gott vertrauen, ja, ne, und sowas. Gut, das kann man eigentlich auch allgemein sehen und so weiter, aber das ist plötzlich irgendwas, was Thema ist bei mir. Vor 7 Jahren wurden Gottes gute Gedanken über mich ausgesprochen und mir zugesagt, und jetzt ist einiges davon dran. Ich bin begeistert. Also im Segen sprechen wir Gottes gute Gedanken über den anderen aus. Und gerade, wie gesagt, da müssen wir besonders achtsam sein, dass man sich nicht von seinen Wünschen leiten lässt, sondern von Gottes Geist. Ich habe das Negativbeispiel dazu. In jungen Ehejahren hat Gabi und ich mal einen Monat, war es ein Monat oder 3, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber einige Zeit eine Südkoreanerin bei uns wohnen gehabt. Gabi war in der Ausbildung zur Erzieherin und hatte eine Lehrprobe und vor der hatte sie wahnsinnig Schiss. Ja. Und dann haben wir abends zusammen gebetet, zu dritt, und dann sagte Yang Hee, it will be good, I feel it from God. Also es wird gut werden, ich fühle es von Gott her. Das ist eine Zusage. Die Lehrprobe am nächsten Tag war eine Katastrophe. Hier hatte sich Yang Hee von ihren Gefühlen und Wunschideen leiten lassen, nicht vom Geist Gottes. Ja, hätte sie gesagt, ah, ich glaube, das wird gut. Und das, es kommt von Gott, wäre alles okay gewesen. Also verstehen wir die Verantwortung. Hier in der Gemeinde haben wir das mit dem persönlichen Segen die letzten Jahre nicht so stark praktiziert. Vielleicht kommt die Zeit, das auch bei uns wieder mehr zu tun. Wenn wir segnen, dann hat es auf jeden Fall Auswirkungen, wie gerade beschrieben, eventuell nicht sofort. Gottes Segen und Zusagen sind aber keine leeren Worte, keine Worte, die ins Leere gehen. Wenn wir segnen, dann geschieht etwas. 3 Punkte noch dazu. Es geschieht etwas bei mir. Bei dem, der segnet. Als Segnender fange ich an, mir Gedanken um den anderen zu machen. Das verändert meinen Blick. Ich fange an, den anderen anders zu sehen und eventuell einen Blick für ihn zu entwickeln, den ich vorher nicht hatte. Besonders trifft es zu, wenn ich jemanden regelmäßig sehe. Segne. Beispiel. Ich hatte einen Arbeitskollegen, das war noch zu Zeiten, als ich als Elektriker auf dem Bau war, mit dem hatte ich enorme Schwierigkeiten. Wir kamen einfach nicht miteinander aus. Und ich habe angefangen, im Gebet ihn zu segnen. Gottes gute Gedanken auf ihn zu legen und habe dabei einen anderen Blick für ihn bekommen. Unser Verhältnis hat sich verbessert. Der große Vorteil ist, wenn ich für jemanden segne gegenüber, wenn ich für jemanden bitte, ich tappe nicht in die Falle, lieber Gott, ändere den doch, dass er sich mir anpasst. Das passiert beim Segnen nicht. Weil der Punkt ist, es ist in einer Beziehung, wo zwei nicht miteinander können, kann ja auch ich das Problem sein. Und dann ist es blöd, wenn Gott den anderen ändern soll. Ja? Die Falle tappe ich nicht. Das Zweite ist, es geschieht etwas beim anderen. In meinem Beispiel wusste der Kollege ja überhaupt nicht, dass ich ihn segne. Und dennoch hat sich unser Verhältnis verbessert. Ich kann überhaupt nicht zuverlässig sagen, ich weiß nicht, ob man es überhaupt sagen kann, wo er sich verändert hat und wo ich. Ich kann nur sagen, nach einer gewissen Zeit kamen wir ganz gut miteinander aus und haben ja dann noch, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, noch zusammengearbeitet. Wenn wir hier in der Gemeinde segnen, oder wie ich es schon ab und zu getan habe bei persönlichen Gesprächen, hört der andere ja meine Gedanken, die ich ausspreche. Wenn mir ein Zuspruch gesagt wird, dann arbeitet es an mir. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, jetzt zum Beispiel, wie es bei der Taufe hier von Josias und Paulina war, keine 5 Worte von 5 verschiedenen Leuten, sondern ein Zuspruch. Weil einen kann ich mir merken und darüber nachdenken, wenn er 4, 5 hintereinander ist, irgendwann die, zumindest bei mir ist es so, die Kapazität erschöpft und am Schluss weiß ich nicht mehr, was überhaupt wer gesagt hat. Am Beispiel der Konferenz vorhin, ich komme immer mal wieder auf diese Konferenz zurück, so einmal im Jahr oder länger fällt mein Blick auf diesen Zettel. Und ich schaue mal drauf. Was steht da eigentlich? Und ich sehe, wie sich etwas bewegt. Wie gesagt, da stehen Bibelverse drauf und dann teilweise auch eine Sicht, die auf mich zutrifft. Ich muss mir bewusst machen, aber das haben Menschen gesagt und die Zeit muss es zeigen für mich. Günter Scheible vom Wernersberger Anger hat immer gesagt, wenn wir so prophetische Stunde hatten, wo jeder so seine Eindrücke sagen können, sagen wir schreiben alles auf und dann müssen wir es prüfen. Ja. Prüfen trifft es meine Situation. Aber wie gesagt, das bewegt mich seit 7 Jahren. Und das Dritte ist, es geschieht etwas zusammen mit der unsichtbaren Welt. Beim Segnen treten wir als Sprecher der Gedanken Gottes auf. Ja, wir holen etwas aus der geistlichen Welt Gottes in unsere Welt hinein. Oft ist es ein Bibelvers, den Gott bereits gesprochen hat, und wir legen ihn besonders auf das Leben eines Menschen. Und so wird aus einer allgemeinen Aussage eine ganz persönliche. Und dann schenkt Gott persönliche, lebensverändernde Gedanken, indem er direkt jemanden beauftragt. In der Bibel finden wir Beispiele dazu, nur eins noch. Philippus sitzt in seinem Haus, da also der Jünger Philippus, und Gott sagt zu ihm, geh mal da in den Süden des Landes, da an die Straße, so und so, da wirst du jemanden treffen. Und Philippus macht sich auf den Weg, trifft diesen Beamten da aus Äthiopien und erklärt ihm die Bibel und am Schluss tauft ihn sogar. Ganz persönlicher Auftrag, mach dich auf, geh. Ich habe das ein einziges Mal erlebt. Christewell 1988 in Nürnberg. Wir saßen in der Bibel, wir waren 20.000 Leute ungefähr, Und da waren morgens so 6, 7, 8 Bibelarbeiten und in einer von saß ich, also 2.000, 3.000 Leute in einer Halle. Am Ende der Veranstaltung, als so alle im Aufbruch waren und so im Gehen, saß ich mit meinem Nachbarn, der nur ein bisschen geschwatzt, und habe ich ihm aus dem Augenwinkel gesehen, eine kleine Gruppe von Menschen reinkommt und nicht rausgeht. Und jeder von denen ist ganz gezielt in diesem Saal auf eine Person zugegangen. Einer kam zu meinem Sitznachbarn und hat ihm eine direkte Botschaft von Gott gebracht. Und es war spürbar, das war nicht einfach so, sondern es war ganz, ganz gezielt. So im wildfremden Menschen. Wenn er das Buch mal in die Finger bekommt, Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes, also der Gründer von Open Doors, der erzählt solche Dinge auch. Mehrfach sogar. Also Gott redet in unsere Welt hinein. Und wenn wir segnen, dann redet er direkt zu uns. Und das wollen wir bewusst machen, oder wollte ich bewusst machen, wenn wir nachher Aaron und Eden den Segen Gottes zusprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.